Was haben eigentlich Atom je für uns getan? Unser nächster Sprecher, Manuel, beschäftigt sich seit mehr als 12 Jahren mit Quantum-Messtechnik, also Lasers und alles spannende Sachen. Also von der Perspektive des Nutzers. Er ist dementsprechend kein Physiker in dem Sinne, sondern Geodät. Also er würde uns ein bisschen aufschlauen, Stand der Technik und ja, am besten einfach von Manuel, bitte ihn sehr herzlich begrüßen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Beitrag mit der Frage, was haben Atome hier für uns getan? Und ich entschuldige mich, morgens an Tag 4 so ein Thema hier anzusprechen. Weiterhin bin ich kein Physiker, das heißt, meine Erklärung, solltet ihr selbst gerade Physiker sein, an einem wichtigen Standpunkt eures Lebens, der Dissertation, der Master-, Bachelorarbeit, zitiert nicht mich mit dem Inhalt dieses Talks. Seid ihr Physiker an einem wichtigen Standort eures Lebens, einer Dissertation, einer Masterarbeit und ihr sucht Anwendungen für Quantentechnik, dann könnt ihr gerne mit mir sprechen. Der alternative Titel dieses Beitrags ist, noch mehr Quantum? Aber ich dachte mir, zwei Fragen in einem Titel, das passt nicht so gut zusammen. Wir haben Quantenkommunikation, Quantencomputing, Quantenkryptographie hier schon gehört. Und ich komme jetzt also mit der Quantum Sensing, also quantenbasierter Messtechnik. Also ich bin Geodät, ich vermesse Dinge. Hier sehen wir das klassische Szenario, in dem die meisten mit Geodäten, Geodätinnen in Kontakt kommen. Menschen mit einer Vorliebe für Geräte in Signalfarben, die irgendwo im öffentlichen Raum stehen und Dinge vermessen. Mein Thema ist das Schwerefeld der Erde. Ich habe zunächst an der Uni Hannover terrestrisch, also bodengebunden Schwere gemessen. Hier sehen wir das Absolutgravimeter FG5, eins meiner Messgeräte. Das Schwerefeld der Erde, Wert von der Massenverteilung auf der Erde beeinflusst. Ändert sich die Massenverteilung, ändert sich die Schwerkraft, das kann ich messen und dann feststellen, okay, im Untergrund, wir sind hier in Hamburg, Hamburg ist ein bisschen auf Salz gebaut, Grundwasser greift Salz an, Salz wird abgebaut, es entstehen Hohlräume, schlimmsten Fall Erdfälle. Das kann ich zum Beispiel mit so einem Gerät messen. Heute bin ich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und ich beschäftige mich eher mit Schwerefeld-Satellitmissionen, wie wir hier eine sehen, die zukünftig auch mit Quantentechnologie, also Quantensensorik, ausgestattet sein können. Also mein Thema für die nächste halbe Stunde ist so ein bisschen so klassische Sensorik, wie funktioniert Quantensensorik und zeige dann zwei Anwendungen. Quantensensorik selbst ist natürlich über die Erdbeobachtung hinaus auch ein weit verbreiteres Thema in der Medizin, in bildgebenden Verfahren. Aber ich konzentriere mich hier auf diese Messung des Schwerefeldes, Messung von Beschleunigung. Wann ist man klassisch, wann ist man Quantum? Also Quantensensoren nutzen die gezielte Manipulation von den inneren Zuständen von Atomen als Messmethode. Also ich habe so eine Wolke von Atomen, sagen wir mal ein paar hunderttausend, ich schieße einen Laser drauf und zum Schluss kann ich sagen, Schwerkraft funktioniert, als Beispiel. Dabei ist nicht zu verwechseln, klassisch bedeutet nicht historisch. Also in vielen Bereichen sind also klassische Instrumente, die ich jetzt so bezeichnen werde, also der State of the Art letzten Endes. Das darf man also nicht ganz, das klingt mir ein bisschen abwerten, wenn man sagt, klassische Instrumente, die sind in der Regel der State of the Art. Also wie funktioniert das, die Beschleunigungsmesser, wenn ich jetzt auf meine Atome Laser schieße und zum Schluss Beschleunigung habe? Wir nutzen hier die Eigenschaft von Atomen, dass sie Photonen absorbieren, wenn diese Photonen eine bestimmte Energie mitbringen. Dann wird das Photon absorbiert, das Atom erreicht einen höheren Energiezustand, aber auch nur in dem Fall, wenn die Energie des Photons genau dieser Energiedifferenz entspricht. Also die Energiezustände eines Atoms sind nicht fließend, sondern die sind quantisiert. Und wenn ich so einen Übergang mit der Energie meines Photons erwische, kann eine Absorption stattfinden. Alternativ, ich habe so ein Atom in einem angeregten Zustand, ich schieße den richtigen Laser drauf, dann kann genauso Energie abgegeben, also ein Photon emittiert werden, um einen niedrigeren Energiezustand zu erreichen. Zeitgleich werden dabei auch der Impuls des Photons übertragen. Ich kann also mit dieser Technologie Atome frei im Raum bewegen, also in einem Vakuum. Ich kann damit Atome bremsen, ich kann damit Atome beschleunigen. Bremsen muss ich es immer dann, wenn ich es abkühlen möchte, also die Eigenbewegung von Atomen stark reduzieren für meine Versuche. Das nennt sich dann Laserkühlung als Beispiel. Also wir nutzen hier die Welleneigenschaften von Atomen, die wir gezielt mit Laserlicht manipulieren. Glücklicherweise für uns ist dieser Prozess anfällig für bestimmte Kräfte. Also zum Beispiel Beschleunigung, wie der schwere Beschleunigung, wenn ich ein Gerät bauen möchte, das hier neben mir jetzt steht und die Schwerkraft misst, also 9,8 oder irgendwas. Es ist auch anfällig für Rotation oder Magnetfelder. Magnetfelder ist zum Beispiel eine Anwendung in der Medizin, also hochpräzise Vermessung Magnetfelder, also von Strömen im Gehirn zum Beispiel. Das, was wir, den Prozess, den wir nutzen, nennt sich jetzt Atominterferometrie. Wir benutzen hier den sogenannten Zwei-Photonen-Raman-Übergang. Auf die Grafik komme ich gleich zu sprechen. Also wir nutzen hier die Interaktion eines Atoms mit zeitgleich zwei Photonen. Wenn die Photonen in der Frequenz eine Differenz haben, sodass die Energie dieser Photonen einem Energieübergang in einem Atom entspricht. Also hier in den Formeln, das F ist die Frequenz des einen Lasers, des anderen Lasers, multipliziert mit der Planck-Konstante hat man die Energie. Und zeitgleich wird natürlich ein Impuls übertragen, also das Atom wird auf seiner Bahn, also in seinem Freifall, abgelenkt. Wir wollen uns jetzt, wie in einem Laserinterferometer, Strahlteile und Spiegel bauen für so einen Interferometer. Das Bild, was wir hier sehen, ist also ein sogenannter Spiegel. Ich beginne mit einem Atom oder einer Atomwolke in einem bestimmten Grundzustand. Ich beschieße es mit zwei gegenläufig parallelen Laser, da wir ein Gravimeter bauen wollen. Statistisch gesehen werden 100% dieser Atome mit dem Laser interagieren. Das heißt, alle Atome sind hinter dem angeregten Zustand, haben noch einen Impuls mit auf den Weg bekommen. Dann haben wir einen Spiegel. Sind die Atome ursprünglich alle im angeregten Zustand, dann passiert das Gleiche, nur die Atome verlieren Impuls und Energie in diesem Prozess. Weiterhin brauche ich einen Strahlteiler. Die Eigenschaft des Strahlteilers ist, dass 50% aller Atome statistisch gesehen diese Interaktion mit den Photonen durchführen. Im Anschluss habe ich also, wenn ich mit Atomen alle im gleichen Zustand beginne, Atome im überlagerten Zustand aus diesen zwei Zuständen, also der unveränderte Grundzustand und dieser Zustand in einem erhöhten Energieniveau mit diesem Impuls dazu. Jetzt schalten wir diese zwei Prinzipien zusammen und bauen einen Atominterferometer. Auf der X-Achse sehen wir die Zeit, auf der Y-Achse jetzt die Höhe, also wir lassen einfach Atome fallen. Dabei erfahren Sie eine Beschleunigung. Und zu einem Zeitpunkt t gleich 0 gibt es also diesen ersten Laserimpuls, der einen Strahlteiler darstellt, der jetzt meine Atome in diese zwei Zustände aufteilt. Dadurch, dass die Hälfte der Atome auch so einen Kick bekommt, nehmen sie auch leicht unterschiedliche Wege im freien Fall. Nach dem Zeitintervall groß T gibt es einen sogenannten Spiegelimpuls, der ist einfach doppelt so lang wie der erste Impuls von der Zeitdauer her. Und alle Atome wechseln ihren Zustand. Da alle Atome auch jetzt einen Kick quasi mitbekommen, das heißt, die einen verlieren Impuls, die anderen bekommen Impuls, bewegen sich die Zustände im Anschluss daran auch wieder aufeinander zu. Am Ende des Interferometers, nach einem weiteren Zeitintervall groß T, wird das Interferometer mit einem weiteren Strahlteilerimpuls geschlossen. Und zum Abschluss erfolgt die Detektion der Zustände. Das heißt, an dieser Stelle habe ich jetzt eine Atomwolke mit Atomen in zwei unterschiedlichen Zuständen. Und das Verhältnis dieser Zustände ist meine Messgröße. Diese Atome sind ja im Schwerefeld gefallen, jetzt in meinem Beispiel. Unsere Laser standen senkrecht auf der Erdoberfläche parallel zum Schwerevektor. Die Atome sind parallel zum Schwerevektor gefallen. Also möchte ich jetzt wissen, wie groß ist der Schwerewert an dieser Stelle. Ich habe die Atome in diesen zwei Zuständen, das Verhältnis daraus. Aus diesem Verhältnis, groß P, kann ich mir die Atominterferometerphase berechnen. Das ist groß Delta Phi an dieser Stelle. Und dieses groß Delta Phi hängt mit der von mir gesuchten Größe klein g mit dieser einfachen Formel zusammen, die natürlich eine vereinfachte Darstellung ist. Tatsächlich hängt noch ein Rattenschwanz aus Korrekturen und Fehlern dran, auf die ich jetzt hier nicht genau eingehen möchte. Beschrieben wurde das von Mark Karsowitsch, Stephen Chu 1991. 1992 kam ein Paper raus, das diese Methode zum ersten Mal beschrieben hat für die Nutzung als Gravimeter. Das ist natürlich jetzt nichts, was ich mit ins Feld nehme, sondern ein Laboraufbau. Jetzt die Kurzfassung. Wir nutzen die Möglichkeit, dass Atome sich durch Photonen, also durch Laserlicht, manipulieren lassen, um bestimmte Messgrößen zu ermitteln. Das hängt davon ab, welche Geometrie haben die Laserstrahlen. Also wir benutzen so parallel zum Schwerevektor verlaufende Laserstrahlen. Wir timen die in einer bestimmten Sequenz und die Atome bewegen sich auch in der Richtung, in der wir messen wollen. Würde ich die Atome auf eine horizontale Flugbahn schicken, würde die Atome von der Seite mit drei Laserpulsen leuchten, hätte ich einen Rotationssensor gebaut. Also die Geometrie und das Timing sind vielseitig. Ich habe hier eine Methode gezeigt, die auch in den von mir später gezeigten Geräten so verwendet wird. Aber das ist ein weites Feld. Schauen wir uns ein Beispiel an. Terrestrisches Gravimeter, also hier der Klassiker. Wenn ich in der Geophysik, Geodäsie oder Ähnliches als Nutzer unterwegs bin, also ich habe ein Messprojekt, ich brauche schwere Werte an verschiedenen Orten, dann kann ich das Gerät hier kaufen und Hydrologie in einer Region erfassen, Georisiken, einen Vulkan überwachen oder Ähnliches. Es gibt unabhängig von diesem Gerät an verschiedenen Institutionen wie nationalen meteorologischen Instituten und auch Universitäten als unabhängige Entwicklung, die nach dem ähnlichen Prinzip wie hier funktionieren. Es gibt auch eine Outdoor-Variante. Wir haben gerade eben gesehen, da stand im Labor, das hier ist so die Outdoor-Variante. Die Elektronik baue ich in meinen Kfz ein, fahre im Messpunkt, setze die Tonne auf den Messpunkt, messe ein paar Stunden und fahre dann zum nächsten Punkt. Das ist etwas, was zum Beispiel Landesvermessungs- oder Bundesvermessungsbehörden tun, um Höhen- und Schwerenetze zu erhalten. Unabhängig, wo man jetzt so ein Gerät herbekommt, also selbst gebaut, gekauft, das Messprinzip ist grob wie folgendes. Jetzt schauen wir, ob das hier auch läuft. Es wird eigentlich ein Freifallexperiment durchgeführt. Also hier in dieser durchsichtigen Röhre, da fällt ein Ding nach unten und mit einem Laserinterferometer wird der Fallweg vermessen. Diese Messung des Fallweges wird mit einem präzisen Oszillator, also einer Rubidiumuhr zum Beispiel, zeitlich verortet. Das werfe ich dann in die vereinfachte Beobachtungsgleichung hier unten rein und dann habe ich dort mein Klein G. Und jetzt egal wo ich mein klassisches Gerät herbekomme, das Prinzip ist immer in etwa so wie hier, aber das ist schön durchsichtig. Man sieht aber auch, das ist ein mechanisches System. Das Laserinterferometer soll diesen Fallweg mit so Nanometer Genauigkeit vermessen. Wir haben aber so eine sich bewegende Mechanik. Das Instrument kommt dadurch in Bewegung. Das heißt, ich habe bestimmte Anforderungen an meinen Untergrund. Also was wir vorhin in den Laboren gesehen haben, da ist immer ein Betonfundament. Dummerweise sind Labore nie da, wo interessante Signale sind, sondern da ist man dann irgendwo in einem Keller, in einem Bergwerk, in einem Lagerraum oder Ähnliches und muss mit den Gegebenheiten leben, die man da hat. Jetzt schauen wir uns ein Quantengravimeter an. Hier ist mal so eine allgemeine Schemazeichnung. Also diese Sequenz, die wir eben gesehen haben, mit diesem Strahlteiler, Spiegelstrahlteiler, findet hier in dieser langen Röhre statt. Wir haben keinerlei bewegte Elemente, das heißt, die Anforderungen an meinen Boden oder an meinen Standort sind zum Beispiel schon mal deutlich geringer. Im Gegensatz zum klassischen Instrument kann ich hiermit kontinuierlich messen. Also man kann sich schon vorstellen, wenn ich so ein mechanisches System habe, da gibt das Verschleiß. Das möchte man auf Dauer nicht betreiben. Die Messrate, die wir gesehen haben, waren so einmal pro 10 Sekunden und in der Regel sieht das so aus, an einem Standort wird pro Stunde 100 Einzelmessungen gemacht, dann misst man über 12 Stunden, also über Nacht, dann hat man nach einer Nacht 1200 Messwerte. Mit einem Gerät nach diesem Prinzip habe ich 10.000 Messwerte in 12 Stunden. Das macht sich für die Statistik sehr gut, das macht sich für die Unterdrückung von externen Einflüssen wie Vibrationen durch Verkehr, Menschen oder Ähnliches auch sehr gut. Gleichzeitig messe ich hiermit in der Regel auch komplett driftfrei, wie auch mit dem Absolutgravimeter, was ich vorher gezeigt habe. Da die Eigenschaften von Atomen sich nicht ändern durch externe Einflüsse, außer dass ich Laser drauf schieße und ich nur den Laser und insgesamt nur Frequenzen stabil halten muss. Als ein Beispiel, das hier ist ein Design aus der Uni Hannover, das sogenannte QG1. Links die CAD-Zeichnung des Sensors, rechts das Vakuumsystem aus der Zeit des Aufbaus des Geräts. Das Gerät misst seit Ende letzten Jahres auch Messwerte. Und der Aufbau hier, wenn man das Vakuumsystem ansieht, also von oben gibt es eine Falle und dann fällt alles runter, ist also wie eben gezeigt. Seit 2017 gibt es das erste kommerzielle Quantengravimeter der Firma Myquanz, heute XBlue. Kann man kaufen. Kunden sind zum Beispiel das Geoforschungszentrum Potsdam, die das in einer Outdoor-Variante in einem Hydrologieprojekt einsetzen. Das Bundesamt für Kartografie Geodäsie oder auch ähnliche Behörden in anderen europäischen Ländern. Weiterer Vorteil dieser Technik im Vergleich zur klassischen Technik ist, ich kann das auch auf mobilen Plattformen einsetzen. Wir sehen hier ein Flugseegravimeter von Honora. Honora ist eine französische öffentliche Forschungseinrichtung. Dieser orange Kasten drumherum, das ist eine Plattform, die das Gerät einfach senkrecht hält, um Seegang oder auch Bewegung des Flugzeugs auszugleichen. Und wir sehen ja schon, der Sensor wird immer kompakter. Hier ist natürlich nicht dabei jetzt das Lasersystem und die Elektronik des Geräts, sondern nur der eigentliche Sensor. Im Hintergrund noch mit so einer roten Tonne sieht man so grob das klassische Gerät, was die gleichen Aufgaben erfüllt. Das misst allerdings mit einem Federsystem. Das misst nur relativ, das heißt, mein Fahrzeug, also mein Schiff, Flugzeug bewegt sich und dann misst es, wie ändert sich die Schwere an einem bestimmten Ort. Da es ein Federsystem ist, hat es auch relativ große instrumentelle Einflüsse durch Driften und so ein Federsystem kann angeregt werden, dann habe ich über längere Zeit auch keine Messwerte. Kommen wir kurz zu den Satelliten. Dafür möchte ich einen kurzen Rückblick auf den 34C3 geben. Da habe ich intensiver über diese Mission, GRACE, und jetzt die GRACE Full-On-Mission gesprochen. Damit habe ich monatlich seit 2002 quasi ein Abbild des Schwerefeldes der Erde. Kann also sehen, Massen sind von da nach da gegangen. Ein Ergebnis hier, wunderschön von der NASA visuell aufbereitet, ist dann sowas wie der Eismassenverlust auf Grönland, rechts so ein Plot mit so einer Zeitreihe, wie das von Monat zu Monat sich entwickelt hat. Und dann eine geografische Verortung, wo auf Grönland ist dieser Massenverlust. Ähnliches lässt sich für hydrologische Projekte machen, Flusseinzugsgebiete in Europa, im Amazonas oder ähnliches. Zu meinem Beitrag hatte ich damals Beispielcode mitgegeben, um die Schwerefeldauswertung selbst zu machen, also zum Beispiel diesen Zeitreihenplot hier nachzuvollziehen. Das erste Bild, was man da rausbekam, sah dann so aus, also das hier soll darstellen, den Massenverlust in dem Zeitraum 2002 bis 2017, da würden wir erwarten, okay, Antarktis, Grönland, da müssen jetzt ja Signale sein. Wir sehen hier aber nur so Streifen. Die Einheit, die hier dabei ist, das ist äquivalente Wasserhöhe, dass Schwerefeldeinheiten in der Regel unverständlich sind. 0,00000 Meter pro Sekunde Quadrat ist nicht so griffig wie, hier ist eine schwere Änderung, die entspricht einer Wasserschicht von einem Meter auf der Erdoberfläche in Satellitenhöhe. Also ich habe eine schwere Änderung mit den Satelliten gemessen und berechne mir eine Wasserschicht auf der Erdoberfläche, die das verursachen würde. In meinem Skript wird dann simpel gefiltert mit einem räumlichen Filter und dann sehen wir nach 15 Jahren, dass wir einen Massenverlust haben in Grönland, in Alaska, in der Antarktis, wie wir ihn erwarten, oder wir sehen in Nordkanada und Skandinavien so geophysikalische Prozesse, wo Masse dazugekommen ist. Bitte die Vorzeichen im Plot ignorieren, das ist 2017 minus 2002 die Masse. Nordkanada und Skandinavien sind geophysikalische Prozesse, das ist die postglaziale Landhebung, da sich das Land dort immer noch hebt, seitdem in der letzten Eiszeit die Eismassen geschmolzen sind. Diese Beeinträchtigung, diese Limitierung, die wir gesehen haben, hat drei Hauptursachen. Das eine ist die Beobachtungsrichtung. Diese Satellitenmission bewegt sich auf einem polaren Orbit in Nord-Süd-Richtung. Alle Fehler, die in irgendeiner Form auftauchen, werden in diese Beobachtungsrichtung projiziert. Wir machen monatliche Mittelwerte, aber tatsächlich haben wir hochvariable Schwereänderungen, also in der Regel durch Atmosphäre und Ozean. Die werden natürlich durch Modelle rausgenommen. Die Modelle sind aber nicht perfekt. Und womit wir uns beschäftigen wollen, ist ja die Sensor-Performance. Auf diesen für Tag 4 äußerst angemessenen Plot sehen wir die dominanten instrumentellen Fehlereffekte. Das sind einmal der Beschleunigungsmesser, also das Thema das Hauptthema und das Distanzmesssystem. Wir haben zwei Missionen, Grace und Grace Follow-On. Von links unten nach rechts oben gehen die Fehlerkurven der Distanzmesssysteme. Bei Grace ist es ein Mikrowellenmesssystem, bei Grace Follow-On ein Laser-Ranging-Interferometer. Und diese schwarz gestrichelte Kurve, die nahezu horizontal verläuft, das ist der Beschleunigungsmesser, der sich zwischen den Missionen nicht geändert hat und auch für die Nachfolgemission Ende der 2020er nicht ändern wird. Das ist einmal so zum Anhalt für die Zeitachse, das ist so eine Orbitperiode 90 Minuten, also ganz rechts im Plot ist eine Sekunde, ganz links sind mehrere Tage. Und diese ansteigende Flanke, die wir hier sehen, das ist einer der Gründe für diese Streifen. Diese Flanke wollen wir gerne reduzieren. Ganz kurz, warum brauche ich Beschleunigungsmesser? Der Beschleunigungsmesser auf dem Satelliten ist ja im freien Fall, das heißt eigentlich misst der Null. Wenn ich den gleichen Beschleunigungsmesser hier hinstelle, auf der Erdoberfläche, dann misst er 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Also eigentlich ist der Satellit im freien Fall, der Beschleunigungsmesser innen drin ist im freien Fall, misst Null. Die Beobachtung mit der Satellitmission, die ich gezeigt habe, ist die Distanz die Distanzänderung zwischen den zwei Satelliten. Jetzt die Satelliten fliegen hier auf den Berg zu. Der vorderste Satellit wird durch diesen Berg stärker angezogen, stärker beschleunigt. Das heißt, die Distanz zwischen den Satelliten verändert sich. Wir suchen also diese Größe, klein Delta Gravity. Dummerweise messen wir auch Störeinflüsse mit. Diese Störeinflüsse werden mit einem Beschleunigungsmesser gemessen. Das sind so nicht gravitative Störbeschleunigungen. Das ist der Strahlungsdruck der Sonne, die Restatmosphäre oder auch die Rückstrahlung von Licht und Infrarotstrahlung der Erde. Die Schemazeichnung hier links ist so ein Beschleunigungsmesser. Es gibt eine Testmasse, die von Elektroden umgeben ist. Wären wir tatsächlich im freien Fall, dann wäre diese Testmasse zentrisch zwischen den Elektroden. Jetzt wird der Satellit durch Reibung gebremst, das heißt, die Position ändert sich relativ vom Satelliten zur Testmasse und ein Regelkreis zentriert diese Testmasse wieder. Also der Strom in diesem Regelkreis ist die Messgröße für meine Beschleunigung. Dieses Verhältnis muss dann natürlich auch gelegentlich wieder kalibriert werden. Jetzt haben wir eben so ein Beschleunigungsmesser gesehen, so ein Gravimeter. Hier sehen wir das nochmal. Wenn wir die Sensitivität steigern wollen, dann können wir dieses T vergrößern, also das Zeitintervall. Das kann ich im All auch auf mehrere Sekunden machen. Also ich nehme erstmal dieses Schema, drehe das um 90 Grad, weil ich ja in Flugrichtung messen möchte und in dieser Richtung müssen die Laser zeigen. Dann habe ich diesen Beschleunigungsmesser. Und im All, da ich jetzt die Atome sind im freien Fall, der Satellit ist fast im freien Fall, brauche ich keine lange Fallröhre mehr. Also kann ich auch ein T, also ein Zeitintervall wählen von einer Sekunde, zwei Sekunden, mehreren Sekunden, um die Sensitivität zu steigern. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich so, diese Kurve jetzt hier so abzuflachen mit meinem Quantensensor. Da wir nur von den Eigenschaften der Atome abhängen, Frequenzen stabilisieren müssen, gehen wir davon aus, dass wir so weißes Rauschen oder nahe am weißem Rauschen in einem weiten Frequenzband bekommen. Und die Lasertechnologie, dafür gibt es halt auch schon im All Missionen, aus denen man Erfahrung damit hat. Solange ich noch den klassischen Sensor mit an Bord habe, habe ich für diesen klassischen Sensor auch eine Genauigkeitssteigerung, da ich jetzt dieselbe Messgröße von zwei unabhängigen Messsystemen gemessen habe. Kommen wir einmal kurz zum State of the Art. Das ist relativ kurz. Den Sensor, den ich gerade beschrieben habe, den gibt es nicht. Sehr schön, das ist einfach. Der Grund dafür ist so die mangelnde technologische Reife. Also wenn ich so eine teure Satellitenmission starte, die sehr wichtig ist, also die Überwachung des Massentransports der Erde, da möchte ich da jetzt keine Testsysteme mit drauf haben, die sehr viel Platz, Gewicht und Stromverbrauch haben. Also sind wir noch so im Standort im Bereich der Grundlagenforschung. Es gibt aktuell in Mikrogravitation oder in Schwerelosigkeit an Bord der ISS das von der NASA betriebene Cold Atom Laboratory. Das wird in den nächsten Jahren abgelöst durch das hier gezeigte Bekal-Experiment. Das ist Forschungsinfrastruktur, auf denen Versuche durchgeführt werden können, ist dadurch auch relativ groß, also nicht für einen Satelliten gedacht. Auf der chinesischen Raumstation gibt es ähnliches Experiment. Alternativ dazu gibt es dann auf der Erde Fallturmexperimente, Einstein-Elevatoren, Parabelflüge und Höhenforschungsraketen. Hier rechts sehen wir so eine, das ist das Mayus 2 und 3 Experiment. Mayus 2 ist Anfang Dezember geflogen. Aber auch hier sieht man, das ist ein komplexes Experiment und nicht ein simpler Beschleunigungsmesser. Den kann ich also auch nicht in meinen Satelliten schnallen. Und wenn wir hier Mayus 2 und 3 haben, da gab es auch Mayus 1. Also diese Technologie, die hier gezeigt wird in diesen Experimenten, ist die Technologie, die auch in den Geräten, die wir für die Erde bauen, verwendet wird. Also das ist die Herkunft von zum Beispiel diesem QG1-Gravimeter. Also den Sensor gibt es nicht, wir wollen den aber haben. Dann suchen wir uns Fördermittel. Im Rahmen des Horizon Europe Cluster 4, das ist Digital Industry and Space, ist das Ziel formuliert, innerhalb dieses Jahrzehnts noch eine sogenannte Quantum Space Gravimetry Pathfinder Mission zu starten, also eine technische Demonstratormission explizit für so einen Quantenbeschleunigungsmesser, der dann perspektivisch im Folgejahrzehnt auf einer wie eben skizzierten Mission eingesetzt werden kann. Also ähnliche Förderprogramme gibt es auch bei außerhalb Europas bei Raumfahrtbehörden wie der NASA oder der japanischen Raumfahrtbehörde. Aber hier ist jetzt explizit dieses Ziel definiert. Es gibt aktuell laufend, an dem ich auch beteiligt bin, das sogenannte Carioca PMP, das ist von der französischen Raumfahrtagentur geführt, mit 16 Partnern aus 7 Nationen. Am Ende des Projekts fliegt nichts, also erstmal die erste Phase dieses Pathfinder Mission Preparation, das führt zur Technologieentwicklung für einen Laboraufbau durch. Unter der hier angegebenen Adresse, die dann später auch im Fahrplan in den Folien zu finden ist, findet man die genauere Beschreibung und auch ein entsprechendes Paper dazu. Und Anfang des Jahres 2024 wird dann eine Phase-A-Studie starten, die genauer definieren soll, was soll dieser technische Demonstrator können, also was bedeutet funktioniert sozusagen und welche Technologien müssen auf welchem Weg entwickelt werden. Wer sich daran jetzt beteiligen möchte, es ist aktuell ein offener Call bis März bei der EU im Horizon Europe Programm für eine Phase-B-Studie. Das Ziel dieser Studie ist dann tatsächlich die Steigerung des Reifegrades der Technologien auf TRL 6 und 7. Das ist das System, demonstriert die Funktion in einer relevanten Umgebung oder in einer Space Environment. Diese Phasen, also diese Satellitmissionen sind phasengesteuerte Abläufe, immer mit Reviews zwischendrin, also ist das technisch machbar, ist das Gesamtprinzip überhaupt machbar, und da sind wir jetzt quasi am Beginn dieses Phasenzykluses, um zu sehen, ob man bis Ende des Jahrzehnts so eine Mission starten kann. Das war im All, wir kommen zurück auf die Erde. Ich habe schon angedeutet, also diese Quantenexperimente, wie ich sie hier gezeigt habe, also Beschleunigungs- und Rotationssensoren oder auch Fundamentalphysik, das ist im universitären Umfeld sehr verbreitet. Und das geht wirklich von so mobilen Geräten, die man halt theoretisch mit ins Feld nimmt, bis hin zu stationären Experimenten mit einer Größe von 10, 15 Meter, um halt dieses Zeitintervall T zu optimieren, bis hin zu hunderten Metern für die Gravitationswellendetektion. Also im universitären Umfeld ist das sehr weit verbreitet. Der Technologietransfer jetzt, also wie kommen diese Forschungen irgendwann in der Wirtschaft an? Das funktioniert häufig sowohl in Deutschland, Europa als auch weltweit über Fördermaßnahmen, da die technologische Schwelle, wenn ich bisher klassische Instrumente gebaut habe, jetzt Quantensensorik bauen möchte, sehr viele neue Technologien beinhaltet. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zum Beispiel auf quantentechnologien.de so den Plan für die Quantentechnologieentwicklung der Bundesregierung zusammengefasst und ihre laufenden und abgeschlossenen Förderprojekte gelistet. Und das reicht noch von Grundlagenforschung mit Firmenbeteiligung bis hin zu, da muss am Ende ein Vorserienprototyp sein, der tatsächlich funktioniert. Diese Förderprojekte dürfen teilweise auch wirtschaftliche ein hohes Risiko mit sich bringen. Also um explizit auch kleine Firmen zu ermöglichen, sich an dieser Technologie zu beteiligen. Wir sind aktuell gerade an einem Projekt beteiligt, das ein Quantenfluggravimeter, wie eben gezeigt, realisieren soll. Da sind zwei KMUs dabei, also kleine, mittlere Unternehmen aus dem Bereich der klassischen Sensorik, die jetzt quasi in die Quantentechnologie einsteigen möchten mit so einem Unterfangen. Hier haben wir zusätzliche Herausforderungen, das Flugzeug steht nicht still, sondern das hat Beschleunigung durch die Bewegung des Flugzeuges selbst. Also das ist ein anspruchsvolles Projekt, nicht nur von der Quantentechnologie. Und am Ende des Projektes soll tatsächlich der Prototyp in einer geodätischen Messkampagne ein entsprechendes Flugprojekt letzten Endes durchführen können. Die Zusammenfassung, also es gibt Quantum Sensing, also nicht nur Computing und so weiter, sondern man kann damit messen, tatsächlich. Es wird sich versprochen, teilweise ist das in dem Bereich der Gravimetrie auch durchaus der Fall, dass wir hier eine vergleichsweise höhere Genauigkeit haben, mit weiteren Vorteilen, zum Beispiel eine Reduktion der Messtechnik mit meinem Quantengravimeter. Das kann zwei Aufgaben erfüllen, wo ich sonst zwei Geräte für bräuchte. Also die Punktmessung, ich komme einmal, messe meinen Schwerewert oder ich registriere über einen langen Zeitraum, was ich mit klassischer Technologie in zwei Geräten vereine. Und dadurch verringert sich dann auch der Zeitaufwand, zum Beispiel in so mobilen Anwendungen im Vergleich zu klassischen Instrumenten. Es ist ein weltweites Forschungsthema. Bei uns und anderswo sind dazu auch Stellen offen durchaus. Insbesondere für die Beschleunigungsmesser und Gravimeter sind das wirklich also Forschungsbereich an vielen Universitäten und nationalen Forschungsinstitutionen. Und der Technologietransfer, da ist immer die Frage Transfer oder Innovation Valley of Death. Das ist teilweise nur bedingt, nur durch Fördermittel wirksam. Teilweise haben wir Spin-offs, die Einzeltechnologien dann weiter verbreiten. Aber jetzt die Firma, die von sich heraus mit dem Beschleunigungsmesser beginnt, die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Damit soll das von mir zu Ende sein. Die Folien und die äußerst lange Literaturliste, die lege ich im Fahrplan ab. Da kann sich jeder sich gerne ansehen. Ich habe darauf geachtet, dass es größtenteils Open Access ist. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Kontakt.
Genau, lieben Dank. Also wir haben Akustikdetektoren hier im Saal und wir haben einen Signal Angel, der als Internetdetektor arbeitet auf den Mastodon, auf Matrix und auf IRC. Wir sind hier in Saal Z, also SUSE, also Hashtag 37C3 Saal SUSE oder dementsprechend den IRC-Kanal. Also Mikro Nummer 4.
Vielen Dank für den interessanten Talk. Mich würde einmal interessieren, was für chemische Elemente in diesen Detektoren benutzt werden.
Also das Verbreiteste ist Rubidium. Das hat den Vorteil, solange man über einen Laboraufbau redet, kann ich Telekommunikationslaser dafür benutzen. Ich muss nicht noch meinen eigenen Laser dafür bauen. Darum, Rubidium scheint auch insgesamt so einfach zu handhaben sein im Vergleich zu anderen Sachen wie Ytterbium oder so. Das ist so. Ich bin kein Physiker, das ist mein Verständnis davon.
Kann es sein, dass es eine Frage gibt an Mikro 2 oder nur Leute, die rumstehen? Die waren nur rumstehen. Ah, ich sehe, dass unser Internetdetektor hat gepinkt.
Wo ist das Internet? Da.
Ja.
Wie weit müssen die Messwerte an die Umlaufbahn des Mondes angepasst werden? Wegen der Auswirkungen auf die Gravitation?
Also für die Einflussungen, also sowohl bei dem Gravimeter, was ich hier hinstelle, als auch am Satelliten, die Gezeiten, also direkten Gezeiten, also Attraktion Sonne, Mond, der Planeten, der größeren Asteroiden wird durch Modelle rausberechnet. Das geht relativ gut, da die Bahnen sehr gut bekannt sind. Also das wird per Modell, per Gezeitenmodell rausgerechnet.
Mikro Nummer 1.
Ja, vielen Dank erstmal. Was mich interessieren würde, wie sind denn die Messunsicherheiten von einem Quantengravimeter im Vergleich zu den klassischen Instrumenten?
Also wir hatten ein Projekt zusammen mit der Humboldt-Universität Berlin. Die haben in einem Institut so ein Gerät aufgebaut seit Mitte der 2000er. Das Gesamtfehlerbudget, also des Sensors selber, das war dann zum Schluss im Bereich von dem, was mein klassischer Sensor hat, laut Herstellerbeschreibung. Und die Unsicherheiten in der Messung sind insofern besser, weil es halt mit ungefähr 1 Hertz misst, wochenlang durchgängig, und ich in der Regel für den Vergleich mehrere Tage gemessen habe, aber in der Regel 1 bis 2 Tage pro Punkt messe. Also da, man kann noch nicht sagen, das ist jetzt hier 1, 2, 3 Größenordnungen besser, aber die sind halt nicht davon entfernt vom klassischen Sensor.
Aber das heißt, der Vorteil besteht hauptsächlich einfach in der Mehrzahl der Messungen und nicht darin, dass eine Einzelmessung sozusagen für sich einfach eine viel geringere Messunsicherheit hat.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Also wenn ich diesen Parameter, dieses Zeitintervall mir anschaue zwischen Laserimpulsen, da bin ich bei einem Gerät, das ich hinstelle, begrenzt dadurch, wie groß ist mein Gerät. Also ich habe eine hohe Datenrate, aber ich habe eine geringe Sensitivität durch Mittelung. Wenn ich davon ausgehe, dass alles normal verteilt ist, komme ich zu einer guten Statistik. Dieses Gerät aus Berlin, das ist so ausgelegt, dass es noch durch eine Tür passt. Das heißt, ich habe dieses Zeitintervall sind ein paar hundert Millisekunden im Vergleich zu ein paar zehner Millisekunden, habe eine niedrige Datenrate, aber der einzelne Versuch ist dadurch deutlich besser. Also das kann man so pauschal nicht sagen, das hängt von mehr ab als nur ich schieße Laser auf Atome, sondern da geht noch ein bisschen mehr rein.
Okay, danke. Gibt es noch eine Frage aus dem Internet?
Ja, es klang so, als wäre der übertragene Impuls durch die Laser ziemlich genau definiert. Soll es bedeuten, dass die Position der Atome so gar nicht genau messen werden kann? Wie funktioniert das denn mit der Detektion der Atome?
Also für das hier gezeigte Prinzip für Rubidium mit dem 2-Photon-Raman-Übergang, da ist so, der Kick hat eine Rückstoßgeschwindigkeit von so 10 mm pro Sekunde ungefähr. Wir passen da die Atome auch fallen, dadurch Geschwindigkeit aufbauen, muss auch die Laserfrequenz des einen Lasers leicht angepasst werden. Also der Laser ist quasi so der mitfliegende Maßstab. Durch die Wellenlänge hat man dann eine sehr gute Auflösung. Was war der letzte Teil der Frage?
Wie funktioniert das denn mit der Detektion der Atome?
Indem ich alle Atome, genau, okay. Die Detektion, das wird auch in der Regel durch Beleuchtung mit Laserlicht gemacht. Es werden zunächst ein Zustand gezielt in den anderen Zustand transferiert, habe dadurch eine Beleuchtung, ein bestimmtes Licht, das ich detektieren kann. Und im zweiten Schritt werden einmal alle Atome zum Leuchten gebracht, also alle Atome in den anderen Zustand befördert, dann habe ich quasi 2 Beleuchtungsverhältnisse. Das ist eine Möglichkeit. In Instrumenten, die Bose-Einstein-Kondensate benutzen, wird durchaus auch das Ganze mit Kameras, diese Wolke zur Detektion fotografiert und durch Bildbearbeitungsverfahren ausgewertet. Ist aber nicht, also ich hätte nur gerne diesen G-Wert. Also.
Trotz der Beamerstrahlung habe ich detektiert, dass es eine Frage gibt an Mikro Nummer 3.
Hallo, ja, ich habe 2 Fragen. Zum einen, ihr nutzt ja Telekommunikationslaser, das heißt wahrscheinlich im nahen IR- oder roten Lichtbereich. Habt ihr es schon mal mit Molekülorbitalübergängen probiert, statt mit Atomen? Weil das funktioniert auch prinzipiell. Und das andere ist, ihr seid ja bei Raumanwendungen, das heißt, ihr müsst abschirmen wegen Sonnenwinden und ähnliches. Inwiefern habt ihr da schon Gedanken gemacht und ist das eine der Hauptschwierigkeiten bei eurem Projekt?
Also zur ersten Frage, das ist eine super Frage für einen Physiker. Also alles, also die Instrumente und Verfahren, die ich bisher so gezeigt habe, basieren auf diesem Paper Kajewitz Su 91, also größtenteils mit Rubidium. Im Laboraufbau, die Laser, die haben glaube ich 1560 Nanometer, das wird auf 780 für den Versuch transferiert. Moleküle, grundsätzlich bin ich mir bewusst, dass das wahrscheinlich möglich ist, aber für diese Anwendung ist mir das jetzt nicht bekannt. Für Weltraum, da sind glaube ich keine größeren Anforderungen als an den normalen Satelliten, aber das ist auch ein Ding, was wir jetzt in unseren Folgephasen für diese technische Demonstrator-Missionen dann uns genau ansehen müssen.
Alles klar, vielen Dank.
Mikro 4.
Hallo. Wir haben gesehen auf der großen Karte, dass Kanada und Skandinavien hochgehen. Es gab noch einen riesigen blauen Fleck im Süden Afrikas. Wissen wir, was da passiert ist?
Gute Frage. Also an diesen, das war ja auch noch eine. Lass mich kurz hier in meine Folie gucken, damit wir das alle sehen können. Irgendwo. Grundsätzlich kann ich das jetzt so pauschal nicht sagen. Also auch in dem gezeigten Bild waren ja immer noch ja, Artefakte drin. Das war jetzt nur eine räumliche Filterung. In der Regel schaut man sich explizit an, was man, das Gebiet, das man untersuchen möchte. Welche Faktoren gibt es dort noch? Also wenn ich jetzt mir den Meeresspiegelanstieg in der Ostsee ansehen möchte, dann muss ich halt wissen, okay, das Land hebt sich, dadurch habe ich einen negativen Meeresspiegelanstieg, weil das Land ganz einfach schneller ist als der Meeresspiegel. Und so wird das auch in dem Bereich von Afrika sein. Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Müssen wir uns vielleicht gleich mal treffen und den Plot angucken.
Danke.
Haben wir noch Fragen von dem Internet?
Ja, kann man mit der Technik auch feststellen, ob in meinem Grundstück Grundwasser gefördert werden kann? Ist eine solche Messung für Privatanwender erschwinglich?
Also die Satellitendaten sind frei verfügbar. Die Auflösung ist nicht so, dass man jetzt einzelne Gemeinden Städte auflösen kann. Also wir sind bei Satellitmethoden bei einer Größe im Bereich 100er Kilometer. Wir versprechen uns durch auch verbesserte Sensorik, das runterzubekommen. Wenn ich jetzt terrestrisch messe, dann ist das insofern schwierig, weil ich in der Regel den Absolutwert des Wassers im Boden nicht kenne. Sondern ich kann sagen, okay, ich habe heute gemessen, ich messe jetzt alle 3 Monate für 5 bis 10 Jahre. Dann kann ich sagen, okay, das ist die Änderung im Schwerefeld. Lokal betrachtet ist wahrscheinlich, dass das größtenteils Grundwasser ist. Wenn ich jetzt, wie gesagt, in Hamburg bin, dann kann es auch sein, dass es Salz im Untergrund ausgewaschen wird, also vielleicht ein Hohlraum entsteht. Wenn ich in einer Region bin, wo Bergbau im Untergrund ist, dann kann es auch daran liegen. Das muss also lokal betrachtet werden. Wenn man sich speziell für sein Grundstück dafür interessiert, dann ist vermutlich das Beste, eine Grundwasserabbohrung dafür zu machen. Weil halt der absolute Ausgangswert, der ist halt nicht bekannt. Wir haben das akkumulierte Schweresignal und nicht ein Messgerät, das Schwerkraftänderungen nur durch Wasser oder so bestimmt.
Ganz herzlichen Dank.